haben uns als...
Genau. Ist aber nicht so einfach, wenn man im Fernsehen ist. Ja, wir haben uns als Gemeindeleitung entschieden, eben für diese drei Aktionen auch das Weihnachtsopfer einzusammeln. Also auch dort an Heiligabend wollen wir auch diese drei Organisationen, die jetzt gerade erwähnt worden sind, unterstützen. Und genau, das ist einfach unser Anliegen, das auch zu teilen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns hier als Gemeinde heute treffen können, dass wir Gemeinschaft haben können und ich danke dir dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das erste Mal Verantwortung übernommen hast? Wo man dir etwas anvertraut hat, so ein richtig wichtiges Ding, so das Portemonnaie von Papa oder Mama oder irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Du denkst, oh, das ist jetzt wirklich wichtig. In meinem Leben war das so, als ich über diese Frage nachdachte, ich durfte mal als 4- oder 5-Jähriger auf dem Trecker fahren. Mein Onkel ist Landwirt und ich durfte mal Trecker fahren beim Heuaufladen. Und das war so richtig, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt was falsch mache, dann ist ja die ganze Ernte kaputt und also ich muss jetzt wirklich hier mir Mühe geben. Das war wirklich eine wichtige Aufgabe. Und so ist es auch bei uns als Christen. Gott, der Vater im Himmel, übergibt uns Verantwortung. Und ich habe den Eindruck, das müssen wir uns immer wieder mal wieder bewusst machen. Warum und wozu leben wir als Christen in dieser Welt? Warum sind wir da? Wofür brennt unser Herz? Was ist das Warum meines Hierseins? Und es ist einfach eine Frage auch dessen, was uns umgibt. Wenn wir unsere Augen nicht aufmachen als Christinnen und Christen, dann leben wir in einer anderen Zeit als die Christen vor 2000 Jahren. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist heute eine Not? Wo will Gott heute eingreifen? Martin Luther und Calvin und Zwingli, die haben in einer Zeit gelebt, in der die Kirche nur noch ein hierarchisches System war, das andere Menschen unterdrückt hat. Sie haben eine Not gespürt, sie haben eine Last gespürt und sie wollten etwas verändern. In der Zeit des Dritten Reiches sind auch leider viele Christinnen und Christen partei- und linientreu geworden. Und da gab es Menschen, die gesagt haben, wir müssen etwas dagegen tun. Um Bonhoeffer herum und um Karl Barth herum hat sich eine Bewegung gegründet, die Bekennende Kirche. Die haben gesagt, das machen wir so nicht mit. In Amerika in den 60er Jahren hat Martin Luther King gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich habe einen Traum, dass die Rassentrennung aufhört. Menschen, die etwas vom Herzen Gottes gespürt haben, die sich seine Sache zu ihrer Sache haben machen lassen. Und deshalb möchte ich mit euch, über dieses Thema heute nachdenken, über Freiheit. Ich habe das mal so genannt. Naja, so. Freiheit, ein kostbares Gut. Ich will mit euch heute in die Geschichte Jesu einsteigen und dann eine Arbeit vorstellen, eben die Arbeit von IJM, die mir persönlich auch ein Herzensanliegen ist. Diese christliche Menschenrechtsorganisation, die sich vor über 20 Jahren gegründet hat, eben aus diesem Anliegen. Da sind Menschen gewesen, die gesagt haben, das will ich mir ein Anliegen sein lassen. Ich steige mal ein in den Predigttext aus Lukas 4. Als er nach Nazareth kam, also Jesus, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie den Synagogendienern zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Dieser Text sagt etwas aus über das Mission Statement, über die Vision von dem, was Jesus auf dem Herzen hat. Darüber haben wir in den letzten Wochen auch gesprochen, in der Predigt rein, dass Gott uns zusammenfügt, nicht einfach für uns selbst, um einen Gottesdienst zu feiern oder um uns selbst zu beweihräuchern, sondern wir sind dafür da in dieser Welt, um Leib Christi darzustellen. Und Jesus ist da der Referenzwert natürlich. Und wenn wir uns die Frage stellen, Jesus, was ist denn deine Sendung? Was ist denn das, was auf deinem Herzen ist? Was ist dir denn wirklich wichtig, Jesus? Dann können wir auf diesen Text verweisen. Das ist am Anfang seines Dienstes. Jesus war von Johannes dem Täufer getauft worden und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Er hatte die Zusage vom Vater bekommen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann wird Jesus in die Wüste geführt und er erlebt dort Anfechtung. Er fastet, Satan kommt zu ihm und versucht ihn. Im Kern wird seine Identität in Frage gestellt. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Dann beweis es doch. Da musst du doch beweisen, dass aus diesem Stein Brot wird. Und dass Gott dich beschützt. Und ihr kennt diese Geschichte vielleicht, wenn ihr schon diese Passage in der Bibel gelesen habt. Und sonst lade ich euch ein, das zu Hause nachzuholen. Angriff auf die Identität. Und er besteht. Er bleibt stehen auf dieser Position. Ich bin der geliebte Sohn Gottes. Und ich habe eine Vision und eine Mission für diese Zeit, in der ich hier auf der Erde bin noch. Und dann geht's los. Sein Dienst beginnt jetzt. In der Kraft des Geistes. Wie sieht das wohl aus, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes an die Orte zurückgehen, an die Gott uns gesandt hat? Wie sieht das wohl aus, wenn wir erfüllt vom Heiligen Geist wirklich an die Orte zurückgehen mit einer Mission? Wenn wir losgehen und wissen, warum wir da sind, als einzelne Christen, aber auch als Gemeinschaft. Jesus kommt in seine Heimat zurück, nach Nazareth, da, wo er groß geworden ist, da, wo seine Grundschule gewesen ist, wo sein Sportverein gewesen ist, wo er eine Ausbildung gemacht hat. Und er geht dann in die Synagoge, wie immer. Ach, naja, Jesus, bist wieder da. Warst jetzt ein bisschen unterwegs, 40 Tage, hast dich ein bisschen zurückgezogen. Und irgendwie eilt ihm jetzt ein Ruf voraus. Und er nimmt sich diesen alten Bibeltext, die Jesaja-Rolle, ein Text, der davon übersprudelt, dass Gott eingreift, von Hoffnung, von einem Gott, der sich seinem Volk zuwendet, von einem Gott, der die Sünde nicht einfach wegwischt, aber der eine Lösung schafft, von einem Gott, der in diese Welt seinen Diener hineinsendet, wenn wir in den zweiten Teil des Jesajas uns vor Augen führen. Den Text kannten die damals alle, haben sich sehr oft gelesen. Es ist so nichts Gewöhnliches im ersten Moment. Eigentlich ganz normal. Im Gottesdienst sitzen, da betet jemand oder da liest jemand einen Bibeltext vor, kennst du vielleicht auch, und denkst, ach, kenne ich schon, und denkst zwischendurch schon mal an das Kotelett auf dem Mittagsessen-Tisch und so. Und denkst du, ach, nichts Ungewöhnliches, bis hierher alles in Ordnung. Nichts Ungewöhnliches. Und dann kommt Vers 21. Jesus sagt nämlich diese krassen Worte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Und das löst Widerstand aus. Ist das nicht der Sohn von Josef? Die hatten eine ganz klare Vorstellung von dem, wie der Messias sein sollte. Aber das kann doch nicht dieser Typ, dieser Zimmermann sein, mit dem ich früher zur Schule gegangen bin. Sie hatten einen Messias erwartet, der an einem triumphalen Sieg die Feinde aus dem Land schubsen würde und der das Israel wieder groß machen würde und so weiter und so fort. Sie hatten Gott in ihre kleine Box, in ihre Vorstellung hineingepresst und sie haben dabei Gott in Menschengestalt übersehen. Es waren alles fromme Leute. Sie waren alle im Gottesdienst, sie kannten Jesaja und seine Worte, sie waren damit groß geworden. Aber dass Gott sich in diesem Jesus aus der Nachbarschaft offenbaren würde, damit hatten sie nicht gerechnet. Das war schwierig. Jesus bezieht diesen Text auf sich selbst. Damit wird klar, wozu der Geist gekommen war auf ihn. Nämlich, dass er Freiheit bringen wollte, dass er die Gefangenen befreien würde, dass er den Blinden das Licht, Augenlicht zurückgeben würde. Und Jesus sagt damit seinen Nachfolgern, die diesen Text ja viele Jahrzehnte später lesen im Johannesevangelium, daran werdet ihr euch messen lassen müssen. Das ist die Benchmark für einen Jünger Jesu. Darum seid ihr als Leib Christi gemeinsam unterwegs, damit ihr diesen Auftrag weiter ausführt. Jesus sagt am Ende seines Dienstes, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Das war die Aufgabe. Deine Aufgabe war, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Gefangenen, dass sie frei sind und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr oder auch Erlassjahr, in diesem Jahr wurden alle Sklaven befreit, die Schulden wurden erlassen, die Felder lagen brach. Ein Jahr der Erholung, das 50. Jahr. Und wir haben als Christinnen und Christen dieses zum Vorbild für uns. Dafür sind wir da. Ich glaube, dass wir als Kirche heute manchmal etwas einseitig unterwegs sind, wenn wir diesen Text lesen. Dann denken wir an die Menschen, die nur die an die geistliche Seite. Ja, natürlich sind Menschen, die Jesus nicht haben, geistlich gebunden und brauchen Befreiung auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch eine andere Dimension. Die Menschen, die sich in England dafür eingesetzt haben, dass die Sklaverei beendet wird, haben das aus dieser Motivation getan. William Wilberforce. Den Armen die frohe Botschaft zu sagen. Arm, das sind nicht nur diejenigen, die von Jesus nichts gehört haben, sondern die wirklich nichts zum Anziehen haben, die nichts mit zum Essen haben, die kein Hab und Gut haben. Und wir als Christinnen und Christen würden uns lieblos verhalten, wenn wir unser Herz verschließen vor der Not unserer Mitmenschen. Wir können nicht sagen, ich liebe meinen Bruder und gebe ihm nicht das, was er zum Essen braucht und was er zum Anziehen braucht. Wenn es da heißt, die Gefangenen, dass sie frei sein sollen, das ist nicht nur die geistlichen Gefangenen gemeint, sondern auch Menschen, die wirklich unter dämonischen Systemen leiden, weil es keinen gibt, der sich für sie einsetzt, weil es keinen gibt, der ihre Rechte einfordert und sagt, stopp, das ist Unrecht, was hier passiert. 40 Millionen Menschen weltweit, die buchstäblich unter Sklaverei leiden. Kinder werden in Sklaverei geboren und müssen dort arbeiten. Junge Mädchen werden versklavt und als Sklaven in Bordellen verkauft. Die Wirkung von einem geisterfüllten Jesus war, dass diese Menschen Freiheit bekommen haben. Durch die Kirchengeschichte hindurch haben sich immer wieder Menschen rufen lassen und gesagt, das ist Unrecht. Dass die geistliche Not auf jeden Fall, aber auch die ganz, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Sklaverei, nicht nur das im übertragenen Sinne. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um euch ein schönes Gefühl zu geben oder einen schönen Abend oder einen schönen Sonntagvormittag zu bereiten. Ich bin nicht in erster Linie euer Prophet und euer Arzt, auch wenn Jesus geheilt hat, auch wenn er als Prophet gedient hat, ganz sicher. Das war aber nicht sein Alleinstellungsmerkmal. Jesus war gekommen, um Freiheit zu bringen. Und das haben die ersten Christen auch immer gelebt und auch praktiziert. Es gab immer diese beiden Aspekte. Auf der einen Seite die frohe Botschaft verkündigen und auf der anderen Seite den Menschen, denen es nicht gut geht, die Menschen, die leiden, die Menschen, die Hunger haben, die Menschen, die krank sind, praktisch zu helfen. Da, wo das Evangelium in Kraft und Vollmacht verkündigt wurde, gab es immer beides. Frohe Botschaft verkündigen, Jesus groß zu machen und den Menschen und den Armen zu dienen. Ganz praktisch. Können das in der Apostelgeschichte 6 nachlesen. Fing sofort an. Da gab es Witwen, die nicht zu essen und zu trinken hatten. Da haben sie eine Suppenküche eingerichtet. Jesus ist auf der Seite der Armen. Er hat diesen Schrei nach Freiheit in seinem Herzen. Und damit ist er in der guten Linie von dem, was im Alten Testament schon auch auf dem Herzen Gottes deutlich gemacht wurde. Wenn es zum Beispiel in der 5. Mose 15 heißt, wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in deinem Land, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Gott fordert uns auf, Gerechtigkeit und Ausgleich zu schaffen. Und das ist der Grund, warum ich euch jetzt an dieser Stelle kurz die Arbeit von I&M vorstellen möchte. Eine Arbeit, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, für die ich mich sehr engagieren möchte. Es ist eine Arbeit, die, wie gesagt, vor ungefähr 20 Jahren gegründet wurde. Und es gibt weltweit momentan 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben. Ihr habt alle so einen Zettel gefunden, 80 Euro. Das ist der Preis, den ein Sklave im Durchschnitt kostet. 80 Euro. Zur Zeit des großen Sklavenhandels zwischen Afrika, Nordamerika und England, da war der Preis eines Sklaven immerhin noch $13.000 umgerechnet. Da war das noch richtig was wert, so einen Menschen zu haben. Heute kannst du für 80 Euro einen Menschen kriegen. Im Durchschnitt. Und du denkst vielleicht jetzt, ich habe ja keinen Sklaven zu Hause und ich habe damit kein Problem. Die BWL-Professorin aus Nürnberg, Evi Hartmann, hat in ihrem Buch beschrieben, dass jeder Mensch in der westlichen Welt circa im Durchschnitt 60 Menschen hat, die für ihn arbeiten. Also ich und du auch. 60 Menschen. Da geht es um die Handelsketten. Da geht es um die Herstellungsketten. Wer produziert denn deine Hose und wer produziert denn dein T-Shirt? Wer produziert denn deinen Kaffee? Wer macht denn die Steine und die Elektronikartikel? Wer sorgt dafür, dass der Fisch auf deinem Teller ist? Als ich das verstanden habe, das hat mich erschüttert, hat mich betroffen gemacht, hat mir gesagt, okay, ich möchte versuchen, ich werde das nicht komplett ändern können, ich muss ja irgendwo auch, also jetzt von jetzt auf gleich, das ist ein System, was schwierig ist. Aber jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, darauf zu achten und hat die Möglichkeit, sich zu engagieren. Was ist Sklaverei? Eine Person wird wie ein Eigentum behandelt. Mit Hilfe von Täuschung oder Gewalt wird sie gegen ihren Willen festgehalten und zur Arbeit gezwungen. Und dafür erhält sie fast oder gar keinen Lohn. Fast ein gering oder gar keinen Lohn. Hier geht es nicht um ungerechte Arbeitsbedingungen, sondern um faktische Sklaverei. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel kurz vorstellen. Von Susila. Diese Frau kommt aus Indien und ein Freund ihres Sohnes ließ sich von einem dubiosen Geldverleiher umgerechnet 20 Euro und verschwand mit dem Geld. Ja? 20 Euro. Um das Geld zurückzubekommen, zwang der Verleiher Susilas Sohn, die Schulden in seiner Ziegelbrennerei abzuarbeiten. Er sollte umgerechnet rund 1 Euro pro Tag verdienen und dachte sich dabei, da kommt harte Arbeit auf mich zu, aber in 20 Tagen ist das Problem aus der Welt geschafft. Was dieser junge Mann nicht wusste, weil er nicht lesen konnte, den Arbeitsvertrag nicht verstand, dass er pro Tag 1,50 Euro für Kost und Logis zahlen muss. Ich war in Mathe nicht wirklich gut. Aber ich verstehe schon, dass das ungerecht ist. Dass das nicht funktioniert. Dass man, wenn man 1 Euro am Tag zurückzahlen und 1,50 Euro am Tag zahlen muss, dass man da nie wieder rauskommt. Das war auch sein Problem. Aufgrund von 20 Euro Schulden begann sein Leben als Sklave, ohne jegliche Rechte, völlig dem neuen Herrn ausgeliefert. Und Susila wusste nicht, wo ihr Sohn geblieben war. Nach mehreren Monaten erfuhr sie, dass der in dieser entfernten Ziegelbrennerei seine Schulden abarbeitete und sie schickte ihre beiden Töchter dorthin, um ihrem Bruder zu helfen. Die konnten auch nicht lesen. Als sie dort ankamen, schlossen sich hinter ihnen die Türen. Und nach mehreren Monaten hat sie ihren Ehemann auch hingeschickt. Und weitere 3 Monate später, Susila hatte inzwischen ein neugeborenes Kind bekommen, machte sie sich auf, um ihrer Familie zu helfen und traf das gleiche Schicksal. Schwerste körperliche Arbeit, oft bis zu 16 Stunden am Tag in der Ziegelbrennerei, sorgten schließlich dafür, dass ihre Milch versiegte. Und ihr Kind starb. Sie und ihr Mann vergruben den Leichnam auf dem Gelände. Das war alles, was ihnen blieb. Als die Besitzer davon erfuhren, zwangen sie Susila und ihrem Mann, das Baby wieder auszugraben und warfen es in einen nahegelegenen Fluss, weil der Besitzer Sorge hatte, dass das Grundwasser verseucht wird von der Leiche. Das ist betroffen. Ich habe mich bei IJM mal ausbilden lassen, so als Botschafter. Ich habe Schicksal gehört. Und wenn man Vater von Kindern ist, zu dem Zeitpunkt damals war meine Tochter 3, das kann einem nicht egal sein. So, Sila und ihre Familie, Entschuldigung, also, hier steht nochmal, arme Menschen sind dem Unrecht ausgesetzt, weil sie von Rechtssystemen ihres Landes nicht ausreichend geschützt werden. Das war das Problem. Die waren hinter verschlossenen Türen in dieser Ziegelbrennerei, da hat keiner gesagt, irgendwas passt da nicht. Und das hat sich keiner um sie gekümmert. Sie waren ihm schutzlos ausgeliefert. Dieser Besitzer bestimmte ihr Leben, was sie essen durften, wann sie schlafen durften, wann sie arbeiten mussten. Und das war reale Sklaverei. International Justice Mission setzt sich weltweit als die größte Antisklaverei-Organisation aus christlichen Motiven heraus dafür ein, dass dieses Unrecht aufhört. Dass Menschen befreit werden, dass Strafverfolgung gegenüber den Tätern aufgenommen werden und dass sie zur Rechenschaft für ihre Schandtaten wirklich gezogen werden. Die Vision ist, dass Sklaverei aufhört. Bis alle frei sind. Das ist der Slogan, das ist das Motto. In den letzten 20 Jahren, seit der Gründung von IJM, sind 45.000 Menschen weltweit befreit worden. Über 1.300 Menschen, die Täter sind, sind verurteilt worden. Die Betroffenen sind psychisch und therapeutisch behandelt worden. Und 131 Akteure der Zivilgesellschaft, häufig Polizisten, sind geschult worden, wie sie ihre Arbeit in dritte Weltländern und Schwellenländern besser machen können, dass sie da aufmerksamer sind. Weil Sklaverei ist ja nicht so subtil, wie es früher in Amerika war. So, Sila und ihre Familie ist befreit worden, weil Agenten von IJM darauf aufmerksam gemacht worden sind. Die haben eine Razzia durchgeführt und diese ganze Familie befreit. Es gab Unterstützung. Die sind stark gemacht worden wieder, dass sie ein selbstbestimmtes Leben leben können. Und ich möchte euch jetzt noch kurz eine Videobotschaft von Pastor Daniel Rentschler von IJM zeigen, der auch noch mal kurz auf das Anliegen von IJM hinweist. Ich bitte mal kurz.
Heute feiern Sie mit Tausenden von Christen weltweit den Sonntag für Freiheit. Und ich freue mich zu sehen, wie wir als Kirche für die Unterdrückten auf unserer Erde einstehen. Und gleichzeitig bedrückt mich diese viele Ungerechtigkeit. Es ist ein Skandal, dass Menschen als Sklaven festgehalten werden, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch für das Ende der Sklaverei eintreten müssen, obwohl Sklaverei weltweit gesetzlich verboten ist. 40 Millionen Menschen in Sklaverei, das ist einfach eine unfassbar hohe Zahl. Und mich berühren die Gesichter und die Geschichten hinter diesen Zahlen, so wie Shinatra, so habe ich sie genannt, ein Mädchen aus Südindien. Sie ist in einer Ziegelei geboren, in der ihre Familie versklavt war. Und statt zu spielen, musste sie von klein auf arbeiten. Und als wir ihre Familie und Shinatra im Alter von 6 Jahren befreit haben, sahen ihre Hände so aus wie die von einem Bauarbeiter, von schwerer Arbeit gezeichnet und vernarbt. Kurz nach ihrer Befreiung hat Shinatra das erste Mal in ihrem Leben ein Bild gemalt, das erste Mal in ihrem Leben einen Stift gehalten. Und sie hat es strahlend und voller Stolz überall rumgezeigt. Das ist Freiheit. 40 Millionen Menschen in Sklaverei. Vielleicht fragen Sie sich, ob man dagegen überhaupt irgendetwas tun kann. Ja, wir können was dagegen tun. Davon bin ich überzeugt. Sklaverei kann beendet werden. Millionen von Menschen können endlich ein Leben in Freiheit und Würde führen. International Justice Mission, kurz IJM, bekämpft seit 20 Jahren weltweit Sklaverei. Durch Ermittler und Anwälte von IJM konnten wir gemeinsam mit den Behörden vor Ort allein im letzten Jahr über 4.500 Menschen aus Sklaverei befreien. Sie werden von Sozialarbeitern und Psychologen begleitet, damit sie das Erlebte verarbeiten und in ein eigenständiges Leben zurückfinden können. Durch die Festnahme und Verurteilung von über 200 Tätern im letzten Jahr sowie der Schulung von tausenden Polizisten, Rechtsanwälten und Richtern konnten nicht nur Verbrechen aufgeklärt und Menschen befreit werden, sondern dadurch wurde die Grundlage geschaffen, dass andere Menschen erst gar nicht mehr versklavt werden. Dass Sie sich heute als Kirchengemeinde mit dem Thema Sklaverei und Freiheit beschäftigen, das macht mir wirklich Mut. Denn trotz der Wunder, die wir in unserer Arbeit immer wieder sehen, stoßen wir auch immer wieder auf große Hürden und Herausforderungen im Kampf gegen Sklaverei. Aber wir merken, unser Gott ist an unserer Seite, wann und wo auch immer wir uns für die Unterdrückten einsetzen. Er liebt nämlich Gerechtigkeit und er schafft Gerechtigkeit. Vielen Dank, dass Sie sich heute Gottes Herzensanliegen zu eigen machen. Gott segne Sie dafür.
Lasst uns aufstehen zusammen. Ihr habt diese Flyer auf den Plätzen gehabt. Da vorne steht der Banner von IJM. Da sind noch weitere, falls ihr welche mitnehmen möchtet. Es wäre doch schön, wenn wir als Gemeinde und viele in unserer Gemeinde sagen, das ist uns ein Anliegen, da sind wir mit dabei. Da beten wir mit dafür, dass Sklaverei aufhört. Wir unterstützen das finanziell, dass Befreiungsaktionen starten können. Und wir haben jetzt auch mit den beiden Schwestern da aus, die das jetzt gerade vorgestellt haben, auch gesagt, wir würden uns so freuen, wenn wir als Gemeinde auch bis Weihnachten in richtig Geld zusammenlegen können, dass Befreiungsaktionen stattfinden können, dass wir da uns mit einbringen in die Arbeit, die diese Organisation tut. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der unsere Freiheit will. Ich danke dir dafür, dass kein Mensch weniger wert ist, dass kein Mensch irgendwie von dir nicht geliebt ist. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen für die Schwestern und Brüder, die IJM gegründet haben, die darüber arbeiten, weltweit. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde wirklich auch das ein Anliegen sein lässt, Jesus. Ich danke dir für die nächsten Monate, wo wir jetzt das immer wieder auch zum Thema haben werden, dass wir als Gemeinde einstehen wollen für das, was bei Aki und Ellie läuft in Südafrika, was bei HOSA läuft und auch bei IJM. Ich bitte dich, dass du uns da wirklich das aufs Herz legst, Jesus, dass wir das unterstützen, dass wir die Arbeit wirklich groß machen können, dass da wirklich dein Reich kommt, Jesus. Du bist bei diesen Menschen und du willst sie gebrauchen, damit Menschen frei werden. Amen.